Diese Episode wird dir präsentiert von Join,
deiner Radtrainings-App, die sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit anpasst.
Mehr dazu auf www.join.cc/sitzfleisch.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast mit Christoph Strasser, aber ohne Flo Kraschitzer heute. Der Flo ist heute leider verhindert, er hat sich den Termin heute nicht freischaufeln können und jetzt habe ich mir überlegt, okay, was kann ich machen, und ich habe jetzt schnell meinen Trainer angerufen in Max Kinzelbauer, ob er heute Abend mehr oder weniger kurzfristig spontan Zeit hat, und die Antwort war erfreulicherweise ja. Und Max, super, dass du so kurzfristig Zeit hast.
Servus. Ja, wie du ja weißt, sind wir beide manchmal mehr ein bisschen gezwungen, aber so Nachteulen im Arbeitsmodus. Und ja, da ist das kein Riesenproblem, dass wir das da machen.
Hast du eigentlich Strava irgendwie im Blick? Schaust du da manchmal oder weniger?
Boah, das ist jetzt fast wahrscheinlich ein bisschen Blasphemie, aber Strava ist für mich, ich mag Strava irgendwie gar nicht. Ich habe nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich irgendwo zwischen 8 und 10 Plattformen, glaube ich, wo ich verschiedenste Sachen mache, trainingsmäßig oder planungsmäßig. Aber Strava, da werde ich nicht warm. Also ich schaue zwar manchmal so ein bisschen Social Media mäßig und schaue die wenigen Leute, denen ich folge, was sie da gemacht haben, aber die meisten sind ja bei mir und da sehe ich das auf meine anderen Plattformen genauso.
Folgst du, ich meine, ich bin auch überhaupt kein Strava-Fan, ich folge glaube ich 3 Leuten und einer davon ist der Flo Kraschitzer. Folgst du in Flo auch?
Ich glaube schon, ja. Also ich weiß meine Listen gar nicht, ehrlich gesagt.
Nein, weil nur, ich möchte eigentlich nur auf das aussehen, wir brauchen da jetzt nicht abschweifen über Strava. Aber falls jemand wissen will, warum der Flo heute keine Zeit hat, er hat auf Strava was gepostet und wird uns in die nächste Woche sicher ein bisschen was davon erzählen. Und es ist ja sowieso immer so, Max, wir haben jetzt doch schon einige Episoden aufgenommen mit dir und wir kriegen immer super Feedback und es sind sehr viele positive Rückmeldungen, wenn du bei uns zu Gast bist. Deswegen glaube ich, passt es heute, und ich habe mir gedacht, wir reden ein bisschen über Ernährung, speziell so jetzt vielleicht nach den Weihnachten, wo man, also nicht nur nach den Weihnachten, generell das Thema Körpergewicht ist ja immer wieder gerade beim Radfahren ein Thema. Es ist ein sensibles Thema, aber trotzdem ist natürlich nicht schlecht, wenn man weniger Gewicht mit sich herumführen muss, und trotzdem kann es auch zu brutal werden, wenn man jetzt mit aller Gewalt versucht, Gewicht abzubauen, kann es eine negative Auswirkungen haben. Über das möchte ich noch ein bisschen reden und dann über Ernährung im Training und im Rennen und über die Kohlenhydratzufuhr, die jetzt in aller Munde ist, nämlich wie viele Gramm pro Stunde, und da kommen teilweise schon so hohe Zahlen raus, wo ich mir gar nicht mehr sicher bin, ob das überhaupt noch realistischerweise umsetzbar ist.
Ja, naja, wenn wir schauen, was man was Gescheites fabrizieren.
Ja, aber zuerst möchte ich nochmal Danke sagen zu dir, weil du hast mir jetzt in meinen Trainingsplan ein bisschen angepasst. Ich war jetzt ja in Deutschland eine ganze Woche unterwegs. Es waren richtig coole Vortragstermine. Es war ein super Publikum. Wir haben super schöne Locations gehabt und viel gute Leute kennengelernt und nette Leute wieder getroffen. Aber es war halt echt anstrengend. Ich habe immer in einem Hotel geschlafen und tagsüber hat es gehabt -7 Grad ungefähr im Durchschnitt. Radfahren war nicht möglich, und ich habe mir jetzt auch mein Indoor-Trainer nicht mitgenommen, weil dass man sich irgendwo zwischen Hotel auschecken und weiterreisen für eine Stunde wohin stellt, da war mir fast der Stress zu groß, dafür ich dann eine Stunde irgendwo fahren kann. Aber du hast das alles irgendwie berücksichtigt, ne? Und jetzt bin ich zwar noch ein bisschen erschöpft, aber jetzt bin ich wieder im Training drinnen.
War, glaube ich, auch nicht der längsten Auszeiten, abgesehen von Off-Seasons, die wir je gehabt haben. Aber ja, wie du richtig sagst, also man muss schon den Gesamtstress ein bisschen im Blick haben, und wenn man da jetzt noch auf Biegen und Brechen unbedingt noch irgendwelche Stunden reinballert, dann ist das vielleicht gar nicht das Beste. Wir haben vorher gut Umfänge gehabt und Intensitäten und haben das quasi ein bisschen als Recovery genutzt und jetzt haben wir eh schon wieder hochgefahren und von daher an die 4 Tage wird es nicht scheitern.
Ja, ich habe mir auch gedacht, also es wird jetzt an diesen 4 Tagen wird es jetzt nicht entscheiden, ob ich im Sommer irgendwo beim Rennen ganz vorn bin oder der Langsamste bin, sondern das große Ganze bietet ist dann das, was halt zählt.
Genau. Ja, da muss man eben ein bisschen realistisch sein, also und nicht zu sehr getrieben, weil das kann ja natürlich auch relativ schnell nach hinten losgehen. Ich glaube, wir haben eh schon manchmal drüber gesprochen, aber wenn man sich die Zeiten freischaufelt und dann bis zur letzten Minute immer Training reinpresst, dann vergisst man ganz leicht immer die Recovery-Phasen. Und das Training an sich, den Stress braucht man natürlich, aber dass du besser wirst, dazu brauchst du auch die Erholung. Und wenn man die Augen verliert, dann kann das Ganze ja sehr schnell in Stagnation oder in sogar in Verschlechterung dann münden irgendwann. Ein Übertraining wird ein bisschen zu sehr überdramatisiert. Also, dass man wirklich ins Übertraining kommt, da muss man sich schon richtig bemühen. Aber dass die Leistung einmal ein bisschen rückgängig ist oder sie einfach nicht so entwickelt, wie er hofft, das kann schon aufgrund von externen Stressoren sein, die man vielleicht gar nicht so am Schirm hat. Und da passt das heutige Thema dann eher wahrscheinlich ganz gut dazu mit Ernährung und Abnehmen oder man versucht nur die letzten paar Gramm irgendwie loszuwerden oder Kilos und ist vielleicht gar nicht so gut.
Ja, war jetzt eine elegante Überleitung. Du bist Podcast-Profi.
Ja, es ist schon spät, man muss ein bisschen schauen, dass man...
Nein. Ja, ich habe nämlich so als Einleitung gedacht, so Weihnachten ist schon lang vorbei, oft ist nach Weihnachten der Wunsch da wieder, also die üppigen Festtage wieder ein bisschen abzubauen, wenn es körperlich irgendwo niedergeschlagen hat. Oder Neujahrsvorsätze sind auch so ein Thema, ich möchte irgendwie an meiner Körperzusammensetzung oder so arbeiten. Aber grundsätzlich ist ja das alles ein Blödsinn, weil das sind so ganz, ganz kurze Effekte. Aber was halt beim Radfahren schon ist, dass irgendwie so der Wunsch tief verankert ist in den meisten Leuten, die den Sport betreiben, dass man halt leicht ist. Weil du musst natürlich, spätestens wenn du bergauf fährst, spürst du, wenn du ein schweres Rad hast, wenn du schwere Ausrüstung hast oder wenn du einfach selbst mehr Kilo hast. Und die Frage ist jetzt schon, inwiefern ist es sinnvoll, an eine Gewichtsreduktion von seinem Körpergewicht zu denken? Wo ist das dann vielleicht nicht sinnvoll? Und so Thema kurzfristig, langfristig, wie langfristig muss man da denken? Geht das schnell, wenn es sein muss? Weil Jan Ulrich oder so, ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist oder wie sehr das alles stimmt, aber der hat im Winter viele, viele Kilos mehr gehabt als im Sommer. Und hat dann im Frühling halt drastisch Gewicht verloren. Da hat er 6 Stunden Trainingseinheit, nur Wasser getrunken. Und das ist natürlich ein ganz extremes Beispiel. Aber ich glaube, so denken halt manche Leute. Und das ist, glaube ich, in so kurzer Zeit abzunehmen, ist sicher nicht das Beste, Nachhaltigste, oder?
Ja, ich glaube, man sollte in erster Linie auch gleich einmal trennen, ob man tatsächlich sein Geld damit verdient. Und im Profisport sozusagen verankert ist, weil dann wird man über kurz oder lang nicht drum herum kommen, wenn man irgendwo im Profi-Peloton landet, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, doch ob man jetzt in irgendwelche Etappenrennen fährt oder keine Ahnung was, wie du richtig sagst, die Physik ist halt da gnadenlos und wenn man zu viel mitschleppt, dann hat man halt einen Leistungsnachteil. Wenn man das allerdings jetzt nicht professionell macht, dann glaube ich nicht, dass man das jetzt bis zur Spitze treiben muss, weil es ist Gott sei Dank jetzt im Pro-Peloton auch schon so, dass immer wieder echt gute Fahrer kommen und der Abrahamsen ist ja ein gutes Beispiel, der, ich weiß nicht mehr genau, aber der hat etliche Kilo zugelegt und zwar Muskelmasse und Kraft und jetzt ist er erst richtig gut und oder für sich selber beschreibt das ja einfach als Bestform. Und da muss man den Sweet Spot, darf man da nicht aus den Augen verlieren, zwischen genug Substanz zu haben, dass man hohe Leistung bringt, weil wenn ich jetzt nur abnehme, dann oder versuche, so leicht wie möglich zu sein, dann geht es sehr oft da zu Lasten der Muskelsubstanz. Und das ist natürlich, ja, gerade für einen gesundheitsrelevanten Faktor auch eher fatal. Ja. Und alle, die im Profisport sind, sind eh gut betreut. Die haben ja, also jedes Team hat genug Ernährungsberater. Und die, die nicht im Profisport sind, da ist es halt wichtig, dass sie echt gut mit der Thematik auseinandersetzen. Jetzt reden wir wahrscheinlich eher so von den Leuten, die eh schon schlank sind und die noch schlanker werden wollen, ja, die da auch irgendwelchen Idealen vielleicht noch jagen. Muss man auch sagen, jeder hat einfach auch nicht den Körperbau, dass er jetzt auf 6% Körperfett runterkommt und das relativ leicht unter Anführungszeichen. Manche sind da eher athletische Typen, eher muskulöse Typen, die werden halt dann einfach auch nicht ganz, ganz leicht werden. Und da ist einfach die Genetik auch ein bisschen mit zu berücksichtigen. Aber ansonsten grundsätzlich das Thema Abnehmen ist kein wahnsinnig kompliziertes. Ja. Es geht immer um die Bilanz und dass man ja weniger zu sich führt, dass man verbraucht, und über den Verbrauch erhöhen kann man ja schon mal gerade im sportlichen Bereich auch noch im Winter schon mal ein paar Gramm oder Kilo verlieren, und angesetzt wird es eher langfristig sein natürlich, weil das mit so nachhaltig ist. Also von diesen ganzen Jojo-Geschichten halte ich natürlich auch ganz wenig. Also dass man im Winter dann sich gehen lässt und dann nimmt man, keine Ahnung, 20 Kilo ab, das macht ja was mit dem Hormonsystem dann.
Inwiefern glaubst du, ist es gut, wenn man sehr viel misst oder wenn man sich auf sein Gefühl verlässt? Weil man kann natürlich Körperfettmessungen machen regelmäßig, du kannst immer jeden Tag auf die Waage stellen, du kannst da alle möglichen Sensoren auf dir tragen oder welche Geräte, welche quasi deinen Schlaf tracken und deine Herzratenvariabilität tracken. Du kannst so viel tracken, aber beim Körpergewicht zum Beispiel habe ich das auch, das ist doch jetzt schon einige Jahre her, ich habe auch den fixen Vorsatz im Kopf gehabt, ich muss auf 75 Kilo runterkommen. Also ich habe meistens um die 80 und ich wollte unbedingt 75 kommen, weil dann kann ich schneller bergauf fahren und dann ist das irgendwie alles besser. Dann habe ich 78, das ist recht gut gegangen, 77 war schon, da habe ich mich schon richtig bemühen und zusammenreißen müssen, und 75 habe ich ganz kurz erreicht, und ich habe aber gemerkt, umso mehr ich da halt versuche, einfach beim Essen noch ein bisschen genauer zu schauen, ein bisschen weniger zu essen, ich bin nicht immer schwächer geworden. Ich habe gute Tage gehabt, wo ich richtig eine gute Trainingsleistung gehabt habe. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich bergauf besser fahren kann, logischerweise, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, am nächsten Tag, ich bin schlecht regeneriert, mir tun die Beine weh, ich habe vielleicht nur jeden zweiten Tag richtig gut trainieren können, und ich weiß nicht, wenn ich mich auf mein Gefühl verlassen habe, wenn ich dann nicht mehr jeden Tag auf die Waage gestiegen bin und mich gezwungen habe, dann bin ich wieder ungefähr zu 80 Kilo hinkommen, und dort fühle ich mich am wohlsten, da pendelt sich mein Körper automatisch immer wieder ein, da kann ich die besten Leistungen bringen, die besten Wattwerte treten und fühle mich am wohlsten. Und da muss ich jetzt auch nicht jeden Tag mich messen, sondern da komme ich automatisch hin. Und das ist irgendwie die Frage, haltest du viel von den täglichen Messungen oder mehr vom Körpergefühl?
Jein. Also wenn ich jetzt rein so von Gewichtsabnahme spreche, dann würde ich die Waage komplett außen vor lassen. Dann würde ich ja entweder Kaliperzange nehmen, immer die gleichen Hautfalten messen, oder mit einem Maßband oder noch simpler einfach in den Spiegel schauen. Weil das, was man verlieren möchte, ist ja in der Regel Fettmasse. Und es gibt natürlich Waagen, die da ein Bioimpedanzsystem haben. Nur die sind jetzt auch nicht immer gleich gut. Wichtig ist, dass man immer zur selben Zeit misst, aber wenn man es jetzt mit der Waage macht, dann immer, am besten eignet sich natürlich morgens nach dem Aufstehen oder Toilettengang, und auch das andere Messen immer zur gleichen Zeit. Aber die Schwierigkeit ist immer so das Abschätzen bei der Waage, was ist jetzt Muskelmasse und was ist Fettmasse, und da ist die Waage alleine sicher nicht der beste Ratgeber, weil haben wir eher schon mal gehabt, ne, das gespeicherte Glykogen oder die gespeicherten Kohlenhydrate, Schrägstrich Zucker im Körper, die haben natürlich auch Gewicht und binden auch Wasser, und gerade diese Schwankungen, die sind halt enorm. Ja. Wenn du jetzt eine harte Trainingseinheit hast und du bist komplett leer, dann bist du vielleicht am nächsten Tag leichter, dann fühlst du die Speicher wieder, in 3 Tagen bist du wieder deutlich schwerer. Das macht ja auch was im Kopf dann, wenn du wieder schwerer bist. Aber kein Mensch nimmt irgendwie ein Kilo Fett innerhalb von 2-3 Tagen zu. Und deswegen ist einfach der Spiegel der deutlich bessere Ratgeber. Und es ist auch so, wie du das gerade beschrieben hast, also die meisten, die sich da sehr stark mit dem auseinandersetzen und auch schon mal probiert haben, wirklich radikal runterzukommen, dass jeder hat irgendwo sein Sweet Spot, nennen wir es einfach mal. Also die Körpermasse, wo sagt, da fühlt er sich am wohlsten, da kann man am meisten Dampf drauf bringen. Und es ist ja auch wichtig, dass du, also das Wichtigste an sich ist eigentlich, dass das Training schön konstant ist, weil wenn ich nicht gescheit trainieren kann, dann wird die Leistung natürlich nicht besser werden. Und da braucht man gewisse Substanz oder Treibstoff, der vorhanden sein muss. Und wenn ich ständig nur im Defizit bin, dann kämpft der Körper natürlich auch immer gegen Widerstand.
Werbung. Die Australian Open sind gerade zu Ende gegangen. Straps, du hast wahrscheinlich jedes einzelne Spiel geschaut, während du auf der Rolle gesessen bist und geradelt bist?
Nein, es war viel komplizierter. Ich habe ja Deutschland-Tour gehabt, ich war viel unterwegs und in irgendwelchen Hotels jede Nacht und teilweise vom Auto, von den mobilen Daten. Aber das Gute ist ja, es gibt ja immer wieder Länder, wo es ganz legale, kostenlose Angebote gibt, das zu schauen. Und da muss man sie nur im richtigen Land sozusagen einloggen. Das geht halt perfekt mit NordVPN. Aber Flo, was machst du jetzt da? Du bist ja nicht so der Tennis-Fan.
Aber dafür bin ich natürlich schon komplett gehypt auf die Olympischen Spiele. Und auch dafür werde ich meinen NordVPN nutzen, damit ich auch die obskureren Sachen, die man jetzt im normalen Live-TV nicht findet, auch streamen kann. Aber NordVPN kann man nicht nur zum Streamen von irgendwelchen Sportereignissen nutzen. Du hast vorher angesprochen, du warst mit mobilen Daten unterwegs oder du warst in irgendwelchen WLANs, die du nicht verifizieren konntest. Auch dafür nutze ich immer NordVPN, um einfach meine Daten zu schützen, weil ich eben nicht weiß, wie vertrauenswürdig die WLANs sind.
Also NordVPN kann natürlich noch viel mehr, also die privaten Daten wie zum Beispiel Bankdaten oder Passwörter und die Online-Identität schützen. Es hat auch einen Bedrohungsschutz, zum Beispiel vor Viren, Malware oder Phishing-Seiten und das Ganze ungefähr zum Preis von einer Tasse Kaffee oder, wie wir lieber sagen, einem Espresso pro Monat.
Ja, und dafür kann man NordVPN auf bis zu 10 Geräten nutzen. Unser exklusives NordVPN-Angebot gibt's unter nordvpn.com/sitzfleisch. Da kann man das Ganze risikofrei für 30 Tage mit Geld-Zurück-Garantie testen. Und wenn man über nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließt, bekommt man 4 Monate obendrauf. Werbung Ende.
Und ich hab's auch psychisch sehr stressig gefunden, wenn du immer an das denkst im Hinterkopf. Ja. Und teilweise dann ein schlechtes Gewissen hast, wenn es dann halt wieder mal einen Tag hast, wo du über den Hunger sozusagen gegessen hast und du weißt, jetzt habe ich gerade wieder, jetzt geht das Gewicht gerade wieder Richtung oben. Und das ist auch im Kopf nicht gut, glaube ich, wenn du da überhaupt nicht frei bist. Und ich meine, ich möchte danach jetzt eh noch gleich sagen, dass das generell ein sehr sensibles Thema ist, gerade wenn es Richtung Essstörungen geht oder im extremsten Fall vielleicht Magersucht, dass man auch hin und wieder lesen kann, dass manche davon betroffen sind. Das ist dann halt der Bereich, wo man auf keinen Fall hin möchte, wo man keinen dazu rät, dass er quasi sich mit Gewichtsreduktion so stark beschäftigt.
Ja, in die Richtung wird natürlich also kenne ich niemanden, der in die Richtung, man muss geraten hätte, aber natürlich kann sowas sich entwickeln. Aber man muss jetzt schon auch sagen, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann muss man über kurz oder lang schon einmal tracken. Weil du musst ja ein Gefühl kriegen, wie viel nimmst du eigentlich pro Tag zu dir? Was nimmst du eigentlich zu dir? Wie ist der Kohlenhydratanteil, der Proteinanteil, der Fettanteil? Vielen ist das tatsächlich nicht so richtig bewusst. Ja? Oder einfach das, wie viel Kohlenhydrate sind es eigentlich, wenn ich jetzt so einen Teller Nudeln habe oder wenn ich jetzt auswärts essen gehe und da im Gericht bestelle, wie ist die Zusammensetzung von dem? Also diese Makronährstoffe, Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate, dass man die zumindest gut einschätzen kann. Das ist schon was, was man können muss, damit man es auch nach Gefühl machen kann. Ansonsten bewegt man sich halt immer in der, ich glaube, Grenzzone, wo sagt man, wahrscheinlich passt es, ja, aber vielleicht auch nicht. Und gerade wenn man das angeht, dann muss man schon ein bisschen planen auch, weil die Trainings musst du ja versorgen. Das steht, glaube ich, komplett außer Frage. Und auf mein Triggerwort Low Carb gehe ich jetzt gar nicht so großartig ein. Aber die Kohlenhydrate, die ich am Tag zur Verfügung habe, nenne ich jetzt einfach einmal, wenn ich in ein Defizit gehe, dann muss ich die schon so planen, dass das Training wirklich gut sein kann. Das heißt, ich muss vor dem Training genügend Kohlenhydrate aufnehmen, dann auch für die Regeneration. Ich brauche auf jeden Fall eine gewisse Menge an Proteinen, je nachdem, wie viel das man vorhat. Und wenn man das dann zusammenrechnet, dann bleibt eh nicht mehr viel über, dass ich dann im Defizit noch bin. Das heißt, der letzte Rest geht dann fürs Fett drauf. Und Fett ist ja auch essentiell, das heißt, manche Fettsäuren müssen wir ja zuführen und die, somit ist die Fettauswahl eigentlich auch schon wieder ein bisschen eingeschränkt. Also man muss sich mit dem schon auseinandersetzen und je weniger Potenzial, das man hat zum Abnehmen, weil man vielleicht schon relativ schlank ist, desto schwerer ist das ganze Jahr, desto mehr muss ich mich auseinandersetzen. Oder umgekehrt, wenn ich relativ viel Potenzial habe, weil ich vielleicht ein bisschen einen höheren Körperfettanteil habe, dann geht das relativ schnell am Anfang. Aber ich muss ja ständig nachjustieren, ja, weil der Grundumsatz ändert sich. Ich werde leichter, dadurch werden auch Aktivitäten weniger oder haben weniger Energie verbraucht dann dadurch. Und die ganze Abnehmkurve flacht dann ein bisschen ab und da guckt man nicht dran vorbei, dass man sich mit der Thematik auseinandersetzt.
Und wenn du Muskelmasse aufbaust, dann steigt der Kalorienverbrauch oder der Grundumsatz?
Genau, ja. Und ist auch absolut anzuraten. Also auch jetzt, wenn ich ans Radlfahren denke, also Krafttraining hat schon viel Sinn in der Hinsicht, weil einen höheren Grundumsatz auf Dauer gesehen bringt ja natürlich mehr, als wenn es jetzt ein bisschen vielleicht untertrieben für das Publikum, wenn ich zweimal in der Woche oder dreimal in der Woche eine Stunde Radl fahren gehe, weil da ist der Kalorienumsatz überschaubar. Ja, da reise ich mir einmal einen Schokoriegel auf und dann ist es schon wieder herinnen alles. Und deswegen ist Krafttraining aus gesundheitlicher Sicht und aus der Hinsicht, dass man beim Abnehmen da Unterstützung hat, auf jeden Fall ein gutes Tool, plus es hilft beim Radfahren genauso.
Gibt es eigentlich einen Punkt, wo man sagen kann, bis dorthin ist es irgendwie sinnvoll und danach wird es irgendwie vielleicht bedenklich oder irgendwie nicht mehr gut? Ich meine, kann man das einfach sagen, eine gewisse Prozentzahl an Körperfett, dass man da vielleicht nicht drunter gehen sollte, oder ist das so individuell, dass das für jeden Körperbau und für jeden Menschen eigentlich dann irgendwo anders ist?
Ja, ist schwer zu definieren. Es gibt schon Personen, die von Haus aus einfach einen niedrigen Körperfettanteil haben und die jetzt vom Stoffwechsel her so sind, dass sie schwer zunehmen. Gibt es natürlich auch die andere Seite des Spektrums. Aber jetzt für Radfahrer, die gut austrainiert sind, wird das wahrscheinlich irgendwo im Bereich zwischen 8 und 13% Körperfett liegen bei den Männern und bei Frauen ist irgendwo 15 bis 20 eh schon weniger. Und ob man dann leicht dorthin hinkommt oder nicht so leicht, ja, das ist halt die andere Seite der Story. Aber ich sage jetzt einmal so unter 15%, das ist jetzt keine wahnsinnig große Herausforderung und da kommen in der Regel hin, je näher dass man in Richtung 10% kommt, desto schwieriger wird es natürlich und unter 10% ist es schon richtig hart. Da muss man entweder schon echt viel trainieren oder sich richtig viel damit auseinandersetzen und da wird es schon so, da brauchst du glaube ich auch von der Psyche her schon was, eine stabile Psyche, damit es, wie du zuerst erwähnt hast, dass das nicht irgendwo in eine falsche Richtung dann einmal abbiegt. Also eine persönliche Meinung jetzt von mir. Und bei den 10% reden wir von den Männern, bei den Frauen ist unter 15% da schon echt wenig. Und da ist es ja nochmal dramatischer. Man muss den Zyklus da im Blick behalten, weil da natürlich auch sich hormonell dann was tut.
Ja, der Flo und ich haben schon mal die Idee gehabt, dass wir mit jemandem Episode aufnehmen, der aus dem Bereich irgendwie Physik oder so kommt, der uns da ein bisschen mehr quasi oder Näheres dazu sagen kann, was bei welcher Steigungsprozent am Berg oder welches Systemgewicht, Körpergewicht plus Radgewicht sie beim Radlfahren in Geschwindigkeit oder in Luftwiderstand wie auswirkt. Das wäre natürlich auch mal sehr interessant. Und das ist dann natürlich die andere Seite des Themas, aber eben über das Körpergewicht, glaube ich, kann man da schon einiges machen. Ich finde übrigens das immer, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde es sehr gemein, wenn jemand sich ein neues Radl kauft und dann hört man so Kommentare, hey, wieso braucht er so ein gutes, leichtes Rad, der kann bei seinem Körpergewicht ja doch was machen.
Aber man kann auch mit einem, was ist nicht, wird's irgendwie was lostreten, aber man kann mit einem Dacia fahren oder man kann mit einem Mercedes fahren. Ja. Also kein Mensch braucht einen Mercedes, weil der Dacia bringt ja von A nach B. Aber es fühlt sich halt schon ein bisschen geschmeidiger an, wenn man in einem Mercedes drinnen sitzt oder keine Ahnung, Audi, bin jetzt nicht so der Autofetischist. Aber auf jeden Fall mit einem besseren Auto fährt man halt lieber. Und mit dem Radl ist genauso. Und jeder, der einmal schlechtes und ein gutes Radl gefahren ist, der weiß das eh selber. Ja.
Das ist einfach. Und das darf sich nicht nur jemand ein Rad kaufen, der sein Körpergewicht quasi schon optimiert hat, sondern einfach jemand, der gern gute Radl hat, schöne Radl hat, der das sammelt. Richtig. Oder der Spaß dran hat, ne? Oder der gern bastelt, der gern schraubt. Das ist kann auch ein super Hobby sein. Das muss so nebenbei.
Legitim,
ja. Wenn ich jetzt zurückdenke, kannst du dich noch an die Race Across America Geschichten aus den wilden Nullerjahren erinnern. Ich habe zum Beispiel noch so vor Augen, der Andrea Klavatetscher aus Liechtenstein, der das 2001 gewonnen hat, hat in seinem Buch geschrieben, dass er halt wirklich vor dem Rennen sich ordentlich Reserven angegessen hat, also wirklich bewusst Körpergewicht zugelegt, Fettreserven angesetzt. 2006 hat der Dani Wiss gewonnen und da habe ich auch noch die Fotos vor meinen Augen, wo er richtig ordentliche Schicht quasi sich nur angegessen hat. Und da war immer die Philosophie, du brauchst vor dem Start zu so einem ganz langen Rennen einfach ein paar Fettreserven mehr als im Alltag oder im Trainingsalltag, im Rennalltag. Und das sieht man eigentlich heute nicht mehr so. Wie siehst denn du das? Weil ich meine, du hast es mir jetzt zum Beispiel auch nie empfohlen, aber ich habe einfach die Gedanken noch im Kopf und ich meine, so Unrecht dürften die ja auch nicht gehabt haben, weil die haben das Rammed und jeweils gewonnen.
Ja, die Frage ist, hätten sie es auch gewonnen, wenn es normalgewichtig gewesen wären, also auf einem normalen Gewicht und da würde ich jetzt zu 99,9% sagen ja, weil also die Mengen, die umgesetzt werden und die man dann auch zuführt, die halten sich schon halbwegs die Waage dann. Also es ist nicht ausbalanciert und es geht sich nicht aus. Aber es ist nicht so, dass man da Angst haben muss, dass man irgendwo in Missouri vom Radl kippt, wenn man zu wenig Fettreserven hat. Da glaube ich, da redet man sich ein bisschen schöner, dass man im Vorfeld ein bisschen genüsslicher das Ganze angeht.
Ja, ich meine, man nimmt jetzt beim Ram ist, weil da kann ich sagen, da waren es halt um die 4 Kilo Körpergewicht in den 8 Tagen, die ich verloren habe zum Beispiel. Da kann man es auch vernünftig messen, ne, weil da hat man eine Waage mit dabei, zum Kontrollieren während dem Rennen. Beim Transcontinental kann ich es nicht sagen, weil du müsstest immer in einem Airbnb oder in einer Unterkunft irgendwo vor dem Start mit einer fremden Waage abwiegen und dann im Ziel wieder. Dann hast du die ganzen Wassereinlagerungen, das ist dann irgendwie völlig ungenau. Jetzt, ich wiege mich gar nicht ab am Transcontinental, aber optisch und gefühlt verliert man natürlich schon Gewicht. Kann man jetzt trotzdem sagen, wenn man halt quasi schon mit sehr wenig Körperfettanteil am Start steht, dass es unterwegs vielleicht schwierig wird oder kritisch wird? Dass man zumindest nicht super.
Keiner steht am Start und sagt, jetzt habe ich mich einen Monat hingehungert zu dem Start von dem 5000 Kilometer Rennen. Wenn man das normal angeht und sich normal verpflegt, ohne dass man Defizite eingeht im Alltag, dass man die Trainings gut verpflegt, dass man nach den Trainings das wieder gut auffüllt, dann ist man auf jeden Fall gut gerüstet. Du brauchst ja nur dein Beispiel nehmen, wenn du 4 Kilo abnimmst beim Ram, das ist 5000 Kilometer und du fährst auch nicht wenig Watt. alleine die Überlegung, das ist auch nicht 4 Kilo Fettmasse, weil da ist sicher einiges an Muskelmasse auch draufgegangen und wie zart das eigentlich ist, wie schwer das ist, dass man viel Fett dann quasi nur los wird, wenn man schon ein gewisses Level hat und mit der Zufuhr, die man dann hat, das geht sich gut aus, ja. Also da braucht man ganz sicher keine Angst haben. Und es gibt ja leichte Fahrer, es gibt jetzt natürlich, rein von der Wahrnehmung her, gibt es nicht so viele, die jetzt so ganz, ganz leicht sind. Aber die haben ja da deutlich weniger Umsatz dann, weil sie da weniger Körpergewicht haben. Und wenn die ja relativ normal essen, also im Sinne von, sie verpflegen, so wie man sie verpflegen soll bei Langstreckenfahrten, dann werden die ja kein wahnsinniges Defizit aufreißen.
Ja, ist logisch, ne? Umso mehr Gewicht man hat, umso mehr Muskelmasse man hat, umso mehr ist auch der Kalorienbedarf. Das spürt man dann bei langen Rennen halt schon auch. Es wird ein bisschen komplizierter, weil man halt sehr, sehr viel essen muss. Erstens logistisch, einkaufen, Nachschub mit Transport, was auch immer. Und auch in der Praxis, du bist halt einfach permanent am Essen und du hast einfach permanent Hunger, wenn du groß und schwer bist.
Ja, da muss ich nicht aufs Radl steigen, dass ich permanent Hunger habe, aber, ja, das sind jetzt die Vor- und Nachteile von beiden Seiten. Der Leichte hat den Vorteil, wenn es um diesen Kalorienumsatz geht und nicht unbedingt um den Kohlenhydratzufuhr, aber um den Kalorienumsatz, um schnell sein Berg. Der Schwerere hat aber vielleicht das Standgas einfach mehr Watt und ist halt in der Ebene vielleicht schneller dann. Aber wenn er mehr Fläche hat, dann ist die Aerodynamik vielleicht ein bisschen schlechter, aber da werden wahrscheinlich die Watt trotzdem überwiegen zu einem Vorteil, aber der muss ja dann natürlich auch mehr essen. Ja.
Aber es ist Bierbauch. Man sieht ganz oft irgendwie so gehighlightet auf irgendwelche Webseiten, dass oder irgendwelche Magazine oder Postings, dass Bierbauch tatsächlich aerodynamische Vorteile hat. Also ideal wäre, wenn man schlank ist am Großteil des Körpers und am Bauch. Also quasi das Körpergewicht, was man zu viel hat, soll nur am Bauch sein. So
tropfenförmig. Ja, am besten wäre, wenn man Tropfen ist, aber ja, genau. Da kurbelt es jetzt so schlecht.
Jetzt haben wir eh schon Ernährung im Rennen irgendwie angesprochen.
Werbung. Das beste Training der Welt hilft dir nichts, wenn du dich nicht gut erholst, wenn dein Recovery schlecht ist. Und die beste Erholung findet im Schlaf statt, beziehungsweise Schlaf ist die beste Erholung. Wie kann man den Schlaf optimieren? Wie kann man das Beste aus dem Schlaf rausholen, um maximal regeneriert ins nächste Training oder in den nächsten Tag zu starten?
Ich ganz klar mit dem Recovery Pillow von Blackroll. Und zwar, was mir extrem taugt, ist, man kann in jeder Position schlafen. Also es ist für jede Schlafposition geeignet. Ich bin ja Seitenschläfer, ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
Rückenschläfer, wenn ich alleine bin. Sonst darf ich nicht, weil am Rücken schnarche ich ziemlich laut. Und ja, deswegen benutze ich den Recovery Pillow auch zu Hause, weil wenn ich mich vom Rücken auf die Seite drehe, kann ich weiterhin das gleiche Kissen benutzen.
Was mir extrem taugt, dass es nicht zu groß ist, sprich, man kann diesen Polster gut mitnehmen, ihn einpacken, wenn man unterwegs ist, wenn man auf Reisen ist, wenn man in ein Trainingslager fährt, sehr gut zu transportieren.
Wenn man sich zum Beispiel von einer Lebensmittelvergiftung nach einer Pizza Frutti di Mare erholen muss, dann kann man das auch sehr gut am Recovery Pillow, das habe ich.
Die Frutti di Mare Pizza, die war nicht made in Germany, oder?
Nein, die war nicht made in Germany. Made in Germany ist aber dafür der Recovery Pillow.
Und das findet man natürlich nochmal besonders gut.
Wenn du dir deinen Recovery Pillow checken möchtest für dein nächstes Trainingslager, für deine nächste Lebensmittelvergiftung oder einfach um dein Training abzugraden und für deinen erholsamen Schlaf, dann kannst du mit unserem Code
Sitzfleisch10
unter www.blackroll.com im deutschen oder im Schweizer Online-Shop 10% auf alle nicht reduzierten Artikel bekommen.
Also nicht vergessen, blackroll.com und den Code Sitzfleisch10 für 10% Rabatt.
Werbung Ende.
Die Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, das ist jetzt gerade so ein sehr heiß diskutiertes Thema oder zumindest der Bereich, wo sich sehr, sehr viel verändert hat die letzten Jahre. Man hat irgendwann hat man zum Beispiel lassen, 60 Gramm pro Stunde, 80 Gramm pro Stunde, teilweise bis zu 100 Gramm pro Stunde ist möglich, wenn man seinen Darm und seinen Verdauungstrakt irgendwie dran gewöhnt. Mittlerweile sind wir schon bei deutlich 100 oder über 100 Gramm pro Stunde. Ich glaube, im Triathlon hat man gelesen, bis zu 160 Gramm pro Stunde. Wie kann das funktionieren, wenn man so enorm hohe Mengen zuführt bei einem Wettkampf oder bei einem intensiven Training?
Ja, wir bewegen uns da jetzt sicher weg von dem Sport, worum wir oder worüber wir jetzt sprechen, so von den Ultracycling-Geschichten, weil da ist das fast ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aber so wie du ansprichst, ja, im Triathlon gibt es ja deutlich höhere Werte, das ist 180 oder 200 Gramm pro Stunde werden da propagiert, nur ja, muss man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wie reliabel das Ganze ist, oder weiß man tatsächlich nicht, ja, weil es sind, natürlich hat der Sportler das alles draufgepackt und es alles abgewogen und nur wie viel, du weißt es selber, wenn du jetzt eine Flasche trinkst, wie viel bleibt über, nimmst das Gel, wie viel bleibt noch drinnen. Aber es sind ja 160 Gramm zum Beispiel auch schon irrsinnig hoch. Unterscheiden muss man halt immer zwischen der Toleranz und der Absorption, also der Aufnahme, weil tolerieren kann man natürlich gleich einmal relativ viel, also dass man es aufnehmen kann, ja, weil sonst konnte man ja kein Riesenfuhr Spaghetti essen oder sowas, weil das sind ja natürlich auch enorm viele Gramm Kohlenhydrate da dabei. Nur wie viel es aufgenommen wird, ist halt dann abhängig von der Transportkapazität vom Darm und da Die Forschung an sich, die geht von den 70er Jahren an, oder zumindest sind das die ersten Studien, die ich kenne, und die 2010er Jahre hat man dann angefangen mit der C13-Methode, dass man da Kohlenstoff markiert und schaut, wie viel das aufgenommen werden kann, und dann hat sich das Ganze erhöht, und soweit ich jetzt noch up to date bin, und das letzte Mal, dass ich mich mit dem beschäftigt habe, war vor 2 Wochen, markiert man hauptsächlich die Glucose, das heißt die Fructose, mit der man dann ja sehr, sehr viel arbeitet, die wird quasi dann einfach hochskaliert, weil man weiß, dass die Glucose eine gewisse Grenze hat von der Transportkapazität. Die ist jetzt nicht ganz starr, die ist entwickelbar, die ist individuell, aber die ist irgendwo um die 60 Gramm pro Stunde oder 1 Gramm pro Minute. Und alles, was man zusätzlich dann zuführt, das macht man dann über die Fructose. Nur die Fructose kann man schlecht markieren. Das hat mit diesen Isotopen zu tun. Aber ich bin jetzt auch kein Spezialist nicht. Aber da hat man dann vor allem über die Verträglichkeit geschaut, wie viel kann man dann vertragen. Ja. Und auch wenn es jetzt Langstrecken-Triathlon ist, aber man muss schon immer bedenken, es ist ein zeitlich sehr begrenzter Rahmen. Das sind bei den Gurten ja irgendwo zwischen 7 und 8 Stunden. Und 7 und 8 Stunden, wenn ich das Schwimmen abziehe, ja, wo man dann vielleicht noch, nehmen wir einfach mal eine Stunde weg, ja, das Schwimmen natürlich deutlich schneller, aber eine Stunde weg, dann sind wir schon bei 6 bis 7 Stunden. Und beim Laufen werden es jetzt auch nicht diese wahnsinnig hohen Mengen sein, dann kann man schon wieder ein bisschen was abziehen und dann wird das mit der Toleranz schon ein bisschen plausibler. Ja, dass einfach sehr hohe Mengen gut toleriert werden können. Das ist vom Radl irgendwo vielleicht sogar ein Ziel, weil man beim Laufen nicht so viel aufnehmen kann über diese Auf-Ab-Bewegung, die das ein bisschen schwieriger macht, kann man genauso trainieren. Aber wenn ich jetzt schon quasi was im Darm gebunkert habe, was dann langsam losgelassen wird dann beim Laufen, dann profitiert der Sportler natürlich genauso davon. Und ja, so kommen diese hohen Mengen zustande. Und bei den Profi-Radlfahrern ist es ein ähnliches Prinzip, wobei man da sagen muss, da gibt es ein paar Szenarien, die man dann durchspielen kann, ob das jetzt eine verbesserte Regeneration ist, ob das ist, dass vielleicht bestimmte Abschnitte nicht gut verpflegt werden kann, ob das ist, dass die seit 10 Jahren einfach schon so hohe Mengen zu sich nehmen, oder 10 Jahre vielleicht nicht, weil so lange hat man noch nicht diese hohen Mengen, aber die üben das täglich. Und da sind natürlich auch die Fructosekanäle anders geschult, als wie bei jemandem, der Fructose nicht so häufig ausgesetzt ist. Und Da ist die Aufnahmefähigkeit sicher auch besser. Und wenn ich jetzt so diesen Bogen aber spannt zu der Langdistanz, da macht es meines Erachtens nach nicht wahnsinnig viel Sinn, dass man das angeht, weil auch diese hohen Mengen weiß man, dass sie weder das Glykogen schonen, noch dass sie vom Energiebereitstellungsprozess an Benefit hätten, weil mehr Carbs verschiebt eigentlich das Ganze mehr in Richtung kohlenhydratabhängige Energieerzeugung und pusht das Fett ein bisschen raus. Ist ja so, wenn du mehr Laktat erzeugst und wenn du viel Kohlenhydrate zu dir nimmst, erzeugst automatisch wahrscheinlich ein bisschen mehr Laktat und den Abbau vom Laktat zur Energie, nenne ich es jetzt einfach mal ein bisschen salopp, das pusht immer das Fett raus aus der Gleichung. Und da ist es wahrscheinlich gescheiter, wenn man sich mit den gut trainierten Glukosekanälen beschäftigt, weil einerseits, das vertragt man gut, dem ist man im Alltag auch ausgesetzt, weil wenn man was essen, dann ist es sehr oft halt Stärke und Stärke ist nichts anderes wie Glukosemoleküle zusammengekettet. Das heißt, die Kanäle, die trainieren wir ja quasi ständig. Und Fruktose hat auch noch den Nachteil, wenn es nicht ständig zuführt, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass das irgendwie zu einer Magen-Darm-Verstimmung führt über kurz oder lang. Ja? So wie wenn du einen Liter frischen Apfelsaft trinkst, dann bist du da der Fruktose ausgesetzt.
Ja, oder der Flo mit einer Frutti di Mare, aber das hat dann wahrscheinlich andere Gründe gehabt.
Ja, das müsste der Frutti di Mare gewesen sein. Nein, aber summa summarum ist man einfach auf der Safe Side, wenn man sich eher in Richtung Glucose orientiert. Und mit Glucose meine ich nicht nur die Glucose, weil das ist der Traubenzucker. Das heißt, da die größeren Moleküle, das Klassiker ist das Maltodextrin. Maltodextrin hat enorm viele Vorteile bei der Langdistanz, weil es geschmacklich einfach nicht süß ist oder nicht so süß ist. Und sie aber gleich verhält wie die Glucose, also gleich schnell ins Blut geht und dazu noch halt einen leichten Fructoseanteil, wenn man über die 60 Gramm pro Stunde geht, hat auch den Vorteil, dass man weiß, dass die Oxidationsraten halt deutlich höher sind relativ gesehen, als wenn ich hohe Mengen zuführe. Also wenn ich 120 Gramm zuführe, dann oxidiere ich schon mehr, aber es bleibt dann mehr liegen. Das heißt, die Oxidationsrate ist nicht ganz so hoch. Und wie gesagt, bei 6-7 Stunden ist das kein wahnsinniges Problem. Kann aber sein, das sieht man ja auch immer wieder, wenn sie die Triathleten dann übergeben müssen, weil es einfach zu viel war. Wenn weniger im Darm liegen bleibt und mehr einfach durch kann, dann habe ich halt einfach auch viel weniger Probleme im Gastrointestinaltrakt dann.
Jetzt muss ich kurz einmal zwischengrätschen und das ein bisschen zusammenfassen, weil du hast eh schon sehr viel in einen Schwung geredet und ich bin jetzt mitgekommen, aber ich hoffe, dass auch alle, die uns zuhören, mitgekommen sind. Wenn ich das jetzt so zusammenfasse, 60 Gramm Glucose in der Stunde, kann man sagen, ist so das Maximum an Glucose. Falls man wirklich mehr zu sich nehmen will in der Stunde, dann soll der Fructoseanteil höher werden, weil sagen wir 100 Gramm Glucose gehen nicht mehr. Glucose ist, kann man sagen, mit 60 Gramm pro Stunde quasi das Maximum. Und jetzt ganz einfach gesagt, in welche Lebensmitteln ist Glucose alles drinnen? Das ist unter Anführungszeichen normaler Zucker, Honig, Getreideprodukte, Nudeln, Reis,
ja.
Kartoffeln oder rede ich jetzt ganz was Einfaches? Ich würde es einfach nur gerne so in einfachsten Worten quasi wiedergeben.
Ja, die Glucose an sich, wir reden jetzt von diesem Glucosekanal, aber da geht halt alles durch, wo Glucose drinnen ist. Und wenn du jetzt sagst, Semmel oder sowas, das ist Stärke und das sind einfach viele, viele Glucosemoleküle. Und es muss erst aufgespalten werden, das heißt, der Prozess dauert auch. Und da sind wir so in dem, kann man fest essen, muss man flüssig trinken, eher schon in der Thematik. Die Spaltung von so einfachen Sachen wie Weißbrot geht relativ schnell. Also, auch wenn es jetzt natürlich ein bisschen länger dauert, wie wenn ich es trinke, geht es trotzdem relativ gut und unproblematisch. Und geht dann durch diese Glukosekanäle durch. Wenn ich jetzt einen Haushaltszucker habe, der hat jetzt Glukose und Fructose, auch das geht natürlich schnell, weil da brauche ich nicht viel spalten. Es ist Slopfen und will jetzt wieder in der Mitte durchschneiden und dann ist Glucose in der Fructose. Das Problem ist sehr oft die Süße. Je einfacher das ein Zucker ist, desto süßer ist er. Und die Glucose, der Traubenzucker an sich, der ist auch sehr süß. Das heißt, nur Glucose 60 Gramm und keine Ahnung, 30, 40, 50, 60 Gramm Fructose, ich glaube, das kann keiner trinken, weil das ist so abartig süß. Und das Problem hat man auch mit dem Haushaltszucker, wenn man den halt dann ins Wasser mischt, dann weiß man, das wird schon sehr, sehr süß dann. Und deswegen gibt es halt dann auch diese Derivate oder diese Mehrfachzucker oder die mehr Verbindungen haben. Wie eben Maltodextrin ist ein relativ großes Molekül oder Amylopektin zum Beispiel ist auch ein Riesenmolekül, wo jetzt sehr viel Glukosemoleküle aneinander gebunden sind, das aber auch sehr leicht abgebaut werden kann. Und dadurch, dass aber so viele gebunden sind, schmeckt es einfach nicht so süß. Und Maltodextrin werden viele kennen, kann man sich ja super gut und billig organisieren und die meisten Sportgetränke verwenden das auch, ja. Maltodextrin und Fructose und dann ist vielleicht da manchmal irgendwo ein bisschen was dabei, wie Dextrose oder sonst irgendwas. Aber prinzipiell das einfachste Produkt ist, ich nehme Wasser, so viel wie ich pro Stunde nehme und fülle noch Maltodextrin rein, 60 Gramm und wenn ich mehr haben möchte, dann noch ein bisschen Fructose dazu. Ne. Das wäre super simpel. Und schmeckt nicht so süß. Ja, also die Frage, was für Ansprüche hat man? Weil es schmeckt ja da eigen, sage ich jetzt einmal.
Maltodextrin gibt es wirklich geschmacksneutral zu kaufen, aber gibt es jetzt bei Fructose auch? Das ist jetzt nicht so häufig.
Ja, Fructose gibt es auch zu kaufen. Ist jetzt nicht so, so leicht zugänglich, also muss man schon suchen. Aber gibt es auf jeden Fall, ja, ist kein Problem. Und bei Maltodextrin gibt es verschiedene Kettenlängen dann auch. Also da gibt es die 12er zum Beispiel, das ist so ein Mittelding zwischen sehr langen und sehr kurzen Ketten. Das schmeckt relativ neutraler. Das ist das, was ich am meisten verwende. Und je länger die Ketten werden, desto stärkeähnlicher wird das Ganze und desto länger dauert es, aufgespalten zu werden. Aber jetzt im Langstreckensport eigentlich völlig wurscht, ja, weil wenn ich jetzt da auf das beste Sportgetränk gehe und dann haue ich mir aber beim nächsten Tankstelle ein Snickers rein und vielleicht noch irgendein Semmel, dann ist das sowieso im Morgen schon wieder gemischt und das verzögert sich sowieso wieder alles. Ja. Also da braucht man jetzt nicht übertrieben geizig sein in der Hinsicht.
Ja, und weil du vorhin gesagt hast, dass im Triathlon teilweise so extrem hohe Mengen zu sich genommen werden, vor allem während der Radstrecke, damit man dann halt beim Laufen irgendwie noch von diesem Inhalt im Magen-Darm irgendwie zehren kann, weil man beim Laufen nicht so viel zu sich nehmen kann. Das gibt es ja bei Ultra-Cycling-Events auch. Da hast du manchmal Tragepassagen, schiefe Passagen oder ganz fürchterliche Sachen. Da haben wir wieder die Parallele zum Triathlon. Da soll man sich vielleicht vorher, solange man noch gut rollt, ordentlich.
Ja, es ist auch zum Beispiel, der Basti war ja letztens zu Gast und das ist das Atlas Mountain Race, das jetzt ansteht dann am Freitag und auch da macht es schon Sinn, sich zu überlegen, wann man vielleicht viel zu sich nimmt. Ja, das ist halt bei Passagen, wo man sich leicht verpflegen kann, weil wenn ich jetzt in einer Abfahrt bin mit einem Mountainbike und es ist finster, dann werde ich wahrscheinlich nicht sehr oft zur Flasche greifen. Das heißt, es ist gescheiter, wenn ich vielleicht im Anstieg oder wenn eine Flachpassage ist vorher, wenn ich da relativ viel zu mir nehme, dass ich dann in der Zeit, wo ich halt nichts zu mir nehmen kann, kein Defizit nicht generiere. Sondern dass ich das halt vielleicht ein bisschen time. Und wo es sehr gute Beispiele dafür gibt, ist bei den Ultra-Trail-Läufen, so wie beim UTMB oder beim Mont Blanc. Da, also ich weiß es nur von den letztjährigen Gewinner, die extrem penibel geplant haben, bei welchen Passagen, dass sie mehr zu sich nehmen, wo sie weniger zu sich nehmen. Und das auch so ein bisschen, mittlerweile wird das Ganze ja immer mit dem fancy Wort Carb-Cycling dann zusammengefasst, wie sie dieses Carb-Cycling anlegen. Und ja, wie du richtig sagst, also kann man absolut so in die Richtung weiterspinnen, ja, gerade bei den Offroad-Passagen.
Ich meine, das würde ich jetzt zum Beispiel sagen, dass das irgendwie Körpergefühl-Sache ist, ob ich, ob ich mich wohlfühle, wenn ich in einer gewissen Zeit sehr, sehr viel esse, trinke und dann eine gewisse Zeit nichts, oder ob es möglicherweise, wenn die Situation das tut, es besser ist, immer konstant sich zu verpflegen, immer komplett gleichmäßig. Es kann nicht jeder viel auf einmal in sich rein werfen. Manche kennen das besser.
Da muss ich jetzt widersprechen. Da gibt's so lustige Beispiele von Hotdog-Wettessern. Und da gibt es einen Typen, Joey Chestnut, der mehrjährige Champion beim Hotdog-Wettessen. Und die trainieren nämlich einen Magen auf diese Wettkämpfe hin. Ja. Sei mal die Sinnfrage, die lassen wir so ein bisschen außen vor. Und auch die vielleicht ethische Sicht mit Essen sowas zu machen. Aber die trainieren einen Magen-Darm, dass sie einfach enorm viele Mengen aufnehmen können. Ja, ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr, weil jetzt bin ich erst nicht so in der Szene, aber die essen ja, keine Ahnung, 60, 80 Hotdogs oder so in 2 Minuten, 3 Minuten, irgend sowas. Und das muss einmal Platz haben. Und das kann man schon trainieren. Und es gibt da die Trainingsmethoden, dass man sagt, wenn man jetzt in diese Toleranz trainieren möchte, dass man absichtlich auch manchmal nach dem Essen aufs Radl steigt und trainieren geht und dann halt quasi weiter verpflegt, damit der Magen und vor allem der Darm damit umgehen lernt mit diesen Mengen da drinnen.
Ja, super interessant. Also ich meine jetzt nicht diese Essenswettbewerbe, ich finde das komplett katastrophal, die ganze Geschichte, aber es ist interessant, wo das auch der Magen sie so extrem ausdehnen kann. Wenn man
das trainiert. Ja, sehr plastisch, das ganze System.
Ja. Also genau, jetzt haben wir quasi die Möglichkeit, wenn man wirklich, wenn es die Situation erfordert, dass man das üben kann, mehr auf einmal zu essen und dann längere Zeit, unter Anführungszeichen, damit durchzukommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Wahl habe, regelmäßig Essen trinken oder große Mengen auf einmal und länger wieder nichts, was ist besser oder ist das unterm Strich egal?
Also es gibt da schon in die Richtung ein paar Untersuchungen, die jetzt keine großen Unterschiede feststellen zwischen große Mengen auf einmal oder gleich verteilte Mengen. Allerdings muss man einschränkend auch sagen, das sind halt meistens so Trainingsstudien von 2 bis 4 Stunden vielleicht einmal Radfahren. Aber die Tendenz, würde ich sagen, die zeigt schon sehr in Richtung regelmäßig, weil ab einem gewissen Punkt sind die Glykogenspeicher so geleert, dass halt quasi, sagen wir mal, dass sie geleert sind. Ja, also ganz, ganz niedrig sind sie nicht, aber der Körper gibt nichts mehr her. Und dann geht es einfach darum, dass man Blutzuckerspiegel konstant hält. Und den halte ich natürlich ein bisschen besser konstant, wenn ich die Mengen einfach verteile. Ja. Da hilft jetzt auch kein Slow Carb oder sonst irgendwas, weil das ist ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon mal besprochen haben, aber das entzieht sich meiner Logik komplett.
Ich kann mich noch erinnern, du hast einmal das herrliche Zitat gesagt, du brauchst kein Slow Carb oder kein Fast Carb, sondern wenn du das in quasi kleinen Schlucken mit ein bisschen Abstand dazwischen trinkst, dann ist es automatisch slow.
Ja.
Wenn du das langsam zu dir nimmst, dann ist es langsam.
Ja, genau, wenn die Mengen halt dementsprechend gering sind, dann hat man, also ich verstehe den Benefit nicht von solchen Produkten, aber um das geht es jetzt nicht, aber damit man halt ständig quasi den Glucose ans Blut liefert, macht es natürlich mehr Sinn, wenn man das relativ regelmäßig macht, als wie wenn ich jetzt nach einer halben Stunde 2 Gels mir reindruck und dann kommt das Ganze geballt und wird natürlich auch mit einer bisschen anderen Dynamik aufgenommen, als wie man es jetzt langsam dahin geht. Ja. Aber ist man auch immer sehr situationsabhängig.
Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, seit wann wir beide das machen oder seit wann du mir das relativ genau vorgibst, dass du mir sagst, wie viele Gramm pro Stunde ich im Training zu mir nehmen sollte.
Werbung. Die meisten Anmeldungen für die Saison 2026 sind jetzt schon abgeschlossen und vielleicht haben die ersten schon ihre Einladungs-E-Mails bekommen und sind dann bei der Finalisierung ihrer Anmeldung draufgekommen. Die allermeisten Rennen verlangen einen Versicherungsschutz, um sich final anmelden zu können.
Und selbst wenn keine Versicherung vom Rennveranstalter verlangt wird, muss ich sagen, ist es halt auch in meinem Interesse, dass ich in der Hinsicht gut absichert bin, weil ich meine, wer hat nicht schon mal einen Sturz gehabt oder einen Raddiebstahl oder eine Verletzung, und dann muss ich mich nicht auf die Rennleitung verlassen, sondern da möchte ich mich selbst absichern.
Und genau dafür gibt es die Allianz Ultraschutz, die Fahrradversicherung speziell für Radfahrerinnen von Radfahrerinnen, weil der Jakob und der Konrad sind selbst aktive Radfahrer und kennen die Probleme, die damit einhergehen. Verletzungen oder, wenn es glimpflich ausgeht, nur unter Anführungszeichen, Materialschäden. Und gegen das alles kann man sie mit der Allianz Ultraschutz absichern.
Wer von uns hat das nicht schon mal gehabt, dass irgendwas schiefgegangen ist beim Radlfahren, und dann schaut man manchmal blöd, dass dann plötzlich die Standardversicherungen das nicht absichern, und vor allem, wenn es innerhalb eines Rennens ist, steigen fast alle aus. Und deswegen finde ich jetzt, das, was der Jakob und der Konrad anbieten, und das wird wirklich individuell maßgeschneidert, das ist jetzt nicht so ein Online-Formular, wo du irgendwas eingibst und dann bezahlst du für irgendeine Versicherungsleistung, sondern das ist echt Anfrage, dann wird Kontakt aufgenommen, dann checkt man kurz die Situation, dann wird individuell geschaut, was kann man am besten machen, und dann ist man für einen Betrag von 3,80 Euro im Monat dabei.
Nicht nur Rennen, sondern auch normale Bikepacking-Abenteuer sind damit abgedeckt. Mehr Infos zur Allianz Ultraschutz gibt's auf www.ultraschutz.de. Werbung Ende.
Das hast du nicht immer so gemacht, aber das hast du jetzt seit ein paar Jahren implementiert. Und mir fällt auf, dass halt manchmal Einheiten sind, natürlich intensive Einheiten, Intervalle, Sweet Spot Training. Da stehen natürlich so 70, 80 Gramm pro Stunde oder so. Dann gibt's Grundlageneinheiten, da schreibst du manchmal relativ selten irgendwie hin nur 30 Gramm pro Stunde oder so, aber auch bei den Grundlageneinheiten manchmal 60 Gramm pro Stunde. Und ich weiß, dass du das dir gut überlegst und dass du da einen Plan dahinter hast und dass du weißt, was gut ist für mich. Ich mache das, aber ich habe es nicht immer hundertprozentig so ganz verstanden, warum halt manche Einheiten viel Versorgung brauchen und bei manchen Einheiten ich weniger Versorgung brauche.
Also gleich vorweg muss man sagen, im Zweifel versorgt man sich einfach immer höher. Das heißt, die Qualität des Trainings, die steht und fällt ja irgendwie mit der Verpflegung. Und ich würde fast keine Session machen mit nix. Die muss schon eine Stunde oder weniger sein, dass ich draufschreibe nur Wasser. Aber man kann das Ganze, also jetzt, wenn man den ersten Step hat, dass man regelmäßig trainiert und das vielleicht schon ein paar Jahre und sich gut verpflegt, Trainingsqualität ist super gut, dann hat man einfach Leistungssprünge, da kommt man nicht dran vorbei. Und wenn man dann vielleicht noch versucht, ein paar kleine Akzente zu setzen, dann kann man sich über so ein Carb-Cycling Gedanken machen. Das heißt, dass man versucht, auf muskulärer Ebene noch ein bisschen mehr Einfluss zu nehmen, was dort passiert. Und da kann sein, dass Low Carb, und wenn wir von Low Carb sprechen, ist es niemals No Carb, dann kann Low Carb durchaus Sinn machen. Ein klassisches Beispiel ist, dass man am ersten Tag ein hochintensives Training hat, das wird voll verpflegt. Da geht man vollgeladen rein, damit die Qualität des Trainings einfach gut ist. Ja, weil in der Regel, wenn man da irgendwelche V2 Max-System vielleicht beeinflussen oder ein gutes Schwellentraining machen oder was auch immer. Bei dem Training verbraucht man aber sehr viel von seinen Zuckerspeichern im Muskel, egal wie viel du zuführst. Das ist also eine Thematik, je mehr du zuführst, also wenn ich jetzt wieder 120 denke, desto schneller wird das Glykogen entleert. Gibt es ganz, ganz feine Untersuchungen aus den letzten Jahren. Ja. Und diese Entleerung, die kann man sich dann zunutze machen. Also warum kann man sich das überhaupt zunutze machen? Der erste Punkt: Wenn der Muskel oder die Muskelzelle Watt leisten muss, dann muss ja die Energie generieren. Und das gibt es im Prinzip zwei Systeme. Es gibt das System, wo der Grundstoff für diese Energieproduktion aus dem Ehrungsstoffwechsel kommt, sprich aus der Beta-Oxidation oder nehmen wir es einfach mal ganz übergeordnet, Fettverbrennung, oder aus den Kohlenhydraten, und das hat in der Regel immer mit Laktat zu tun. Also nicht, dass man jetzt wahnsinnig viel Laktat aufbaut, aber es wird einfach und die Glucose abgebaut wird, entsteht Laktat und dann wird das Laktat abgebaut. Und wenn dieser Grundstoff aus Laktatstoffwechsel kommt, dann wird die Beta-Oxidation oder die Fettverbrennung rausgepusht aus der Gleichung. Und wenn ich aber jetzt wenig Zucker habe, kann ich auch weniger Laktat produzieren. Also ein bisschen vereinfacht formuliert. Und dadurch kann ein größerer Anteil aus der Fettverbrennung kommen. Das ist ein Grund. Und der zweite Grund ist, wenn die langsamen Muskelfasern, die das täglich Brot sind von den Langstreckenfahrern, wenn die ermüdet sind, Ermüdung heißt immer Glykogen verarmt, also Zucker verarmt sind, dann müssen die nächsten Fasern einspringen. Und das sind die EFT oder die schnell zuckenden kräftigen Fasern. Da gibt es noch Intermediärfasern und dann die ganz schnell. Aber wichtig ist einmal, dass die ST-Fasern ermüdet sind. Und über diesen Low-Carb-Ansatz kann ich auf jeden Fall deutlich mehr FT-Fasern ansteuern und dadurch kann ich einen besseren aeroben Reiz auf diese Fasern setzen. Das Ganze kann ich noch toppen, indem ich mehr Intensität reinbringe, weil es gibt so ein Rekrutierungsschema und je höher die Leistung ist, desto früher springen die FT-Fasern an. Und wenn ich beides kombiniere, dann habe ich das zum Beispiel nach einem harten Tag, also nach einer Hit-Einheit am nächsten Tag, Sweet-Spot-Training oder Sweet-Spot mit vielleicht sogar niedrige Kadenzen, damit ich noch mehr Kraft entwickeln muss. Und wenn ich das dann sehr, sehr oft mache, weil der Reiz an sich ist, dass ich sehr viele Reize setze auf diese FT, auf diese kräftigen Fasern. Mal kurzer Exkurs, wenn ich jetzt solche Muskelfasern zum Beispiel nehme und das Ganze in der Petrischale mache, also im Labor und denen dann einfach dauerhaft Reize setze, dann wandeln sie die relativ schnell in diese ST-Fasern, diese langsamen Fasern um. Und das Ganze braucht aber natürlich eine wahnsinnig hohe Exposition. Das heißt, die muss ich immer wieder triggern. Und wenn ich das halt Jahre oder Jahrzehnte mache, dann werde ich sehr, sehr viele FT-Fasern in ST-Fasern umwandeln können. Und dieser Low-Carb-Ansatz ist einfach ein kleiner Zusatz-Trigger für das Ganze.
Also FT steht für Fast Twitch und ST für Slow Twitch.
Genau, ja. Und die langsamen sind diese ökonomischen, die halt sehr lang, sehr, sehr gut arbeiten und die einen sehr, sehr guten aeroben Stoffwechsel haben, wo die Mitochondrien hauptsächlich lokalisiert sind. Und die FT-Fasern sind halt eher die kräftigen, die man zum Beispiel beim Krafttraining halt schult. Die will man in der Regel als Ausdauersportler eher in Richtung aeroben Stoffwechsel trimmen, dass sie dort natürlich auch länger gut Leistung bringen. Ja, und das ist vielleicht auch noch eine kurze Geschichte dazu. Wenn die ST-Fasern ermüdet sind und die FT-Fasern einspringen, dann habe ich einen höhere metabolische Kosten. Das heißt, die sind einfach, die muss ich mehr versorgen. Das Ganze nennt sich Tension Cost. Für die Spannung brauche ich mehr Energie. Und wenn ich jetzt allerdings, ja, wenn man das Stimulusjoch zum Schluss hat und da dann die FT-Fasern richtig, richtig einspringen müssen, dann ist es nicht verwunderlich, dass halt dann bei manchen dann irgendwelche Krämpfe auftreten oder einfach dann der Blackout schon fast da ist, weil diese Fasern es halt einfach nicht gewohnt sind. Und das kann man halt im Training relativ gut simulieren, indem man einfach mit der Vorermüdung ein bisschen spielt.
Und jetzt nochmal quasi in unserem Sitzfleisch Sprech zu bleiben in unserem Running Gag. Also wenn du im Hummelmodus unterwegs bist, sprich, du fährst über deine Verhältnisse, du startest zu schnell, du hast einfach ein schlechtes Pacing, dann schierst du deine eigentlichen Muskelfasern, nämlich die langsamen, die du auf der Langstrecke in erster Linie brauchst, bald einmal ins Nirvana. Und das will man vermeiden. Das heißt, man will eigentlich die langsamen Fasern, die natürlich gut trainiert sind, die leichter zu versorgen sind, so lang wie möglich fit halten durch gute Versorgung und intelligentes Tempo, das man fährt.
Genau. Weil wenn die mal quasi Modus kann man super trainieren, aber schlecht Wettkampf fahren.
Ja, genau. Mhm. Und das heißt, mit den Gramm pro Stunde im Training steuerst du das ein bisschen, welche Muskelfasern im Prinzip in erster Linie da beansprucht werden, wie die belastet werden.
Genau, also es ist auch das, es ist kein Dogma nicht. Wenn ich jetzt aufgrund von, keine Ahnung, die Lebenssituation, es ist Geburtstagsfeier und ich sitze dann da und sage, ich muss jetzt Low Carb machen, weil morgen habe ich ein Training, das Low Carb sein soll, dann macht es auch keinen Spaß nicht. Und es heißt ja nicht automatisch, dass dieses Training dann sinnlos ist, natürlich, ja, weil jedes Training hat Sinn und macht Sinn. Nur man kann einfach nur ein bisschen feinjustieren. Und wenn man ab und an das vielleicht einmal einfließen lässt, dann ja, kann man ab und an immer ein bisschen einen größeren Reiz setzen. Und diesen Reiz muss man da dann aufpassen, dass der nicht zu stark wird, also dass man nicht zu sehr reinkippt, weil wenn man dann nur noch Low Carb macht, dann schießt man sich wieder ins eigene Knie, weil dann wird die Leistung massiv darunter leiden, weil da wird die Fettoxidation zwar super gut werden, aber die Absolutleistung wird auf jeden Fall sinken. Und das will man natürlich auch nicht.
Nein, das will man auch nicht. Und es gibt immer wieder mal, wenn ich jetzt wieder zurückdenke an ein Rennen oder an eine lange Tour oder was auch immer, gibt es halt einfach trotz allem, wenn man jetzt auch darauf achtet, dass man nicht übertreibt oder so, es gibt halt einfach manchmal Passagen, die dir einfach wirklich eine hohe Leistung abfordern. Wenn du einen richtig steilen Anstieg hast, einen langen, du vielleicht nur irgendwie Gepäck mit dabei hast, was auch immer, dann willst du vielleicht gar nicht zu schnell fahren, aber du musst, weil sonst kommst du da nicht drüber.
Ja. Und das Ganze kann man im Training halt dann auch gut simulieren. Man muss aber auch dazu sagen, wenn wir jetzt da von dem sprechen bei dir, wenn ich jetzt von 10 Stunden vielleicht auf 15 Stunden pro Woche erhöhen kann, dann habe ich von dem sicher deutlich mehr, als wenn ich in den 10 Stunden dann mit diesem Carb Cycling beginne. Also wenn ich die 10 Stunden eh nicht ausweiten kann und ich habe auf der Basis schon super gut trainiert, dann wäre das der nächste Step für die 10 Stunden. Ja, aber wenn ich sage, ich kann nur mehr trainieren und auch gut erholen gleichzeitig, dann bringt das sicher deutlich mehr, weil es einfach mehr Reize ist in Summe in der Woche.
Ja, und das ist auch, was mir immer schon aufgefallen ist. Also auch bevor ich jetzt da quasi mit dir trainiert habe oder bevor jetzt auch diese, ich sage jetzt mal, Kohlenhydratrevolution irgendwie gekommen ist. Man merkt es einfach auch, wenn man wenig isst oder sich zu wenig versorgt, weil man vielleicht im Hinterkopf jetzt wieder der Brückenschlag ganz zum Anfangsthema ein bisschen an sein Körpergewicht denkt, was natürlich ein Blödsinn ist, wenn man während dem Training ganz, ganz wenig isst. Aber man erholt sich einfach wahnsinnig schlecht. Und das ist halt der Punkt, ich muss mich im Training gut versorgen, sage ich jetzt aus meinen praktischen Erfahrungen, weil wenn ich mein Training nicht gut versorge, kann ich einfach nicht die Trainingsstunden durchhalten, die aber wichtig wären, weil ich einfach schlechter regeneriere und mir tun am nächsten Tag die Beine weh, wenn ich am Vortag zu viel trainiert und dabei zu wenig getrunken und gegessen habe. Das spürt man ganz, ganz deutlich.
Ja, absolut richtig. Und das ist gerade, wenn man solche Umfänge fährt, wie du oder andere, dann ist es immens wichtig, dass man danach, dass die Recovery ist Kohlenhydratspeicher füllen. Und nach einer richtig harten Einheit dauert es eh relativ lang. Das kann man schon 48 Stunden rechnen damit. Egal, was man einschiebt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur 2-3 Mal die Woche fahre, dann braucht man um das keine Gedanken machen, weil da ist so viel Zeit dazwischen, dass sich das sowieso wieder bei normaler Ernährung, sage ich jetzt einmal, vernünftige Ernährung, von selber wieder füllt und da brauche ich jetzt keinen wahnsinnig großen Fokus drauf legen. Aber wenn ich am nächsten Tag wieder fit sein will, dann muss ich die Recovery schon beim Ausfahren quasi von der Einheit starten und vielleicht dort schon zusätzlich Kohlenhydrate zuführen, weil die gehen super schnell in den Muskeln und brauchen da wenig bis kein Insulin und dazu die Proteinversorgung dann danach noch. Dann ist die Recovery gut und am nächsten Tag kann man sicher deutlich besser wieder ins Training starten, als wenn man das minder versorgt hat und vielleicht dann auch nicht wenig isst, außer man will das Ganze. Ja? Also das sind wir wieder bei der netten Formulierung, es kommt drauf an. Aber in der Regel ist die Trainingsqualität deutlich wichtiger, gerade bei vielen Umfängen und die muss man einfach gut versorgen, ja.
Und jetzt am Schluss muss ich der Frage stellen, ich glaube, ich kann es mir selbst beantworten, aber das ist jetzt vielleicht so für dich der Beweis, ob ich jetzt das verstanden habe oder nicht verstanden habe, was wir gerade geredet haben. Vor vielen Jahren habe ich immer das Gefühl gehabt, ich kann ein bisschen abnehmen, wenn ich weniger trainiere, weil dann habe ich ja weniger Hunger. Sprich, 1-2 Stunden Training, vielleicht gar nicht super intensiv, klassisches Grundlagentraining und unter Anführungszeichen normal essen. Da habe ich einfach gemerkt, ich kann konstant über ein paar Wochen hinweg einfach ein bisschen Körpergewicht abbauen, was damals halt ich wollte. Wenn ich aber richtig viel trainiert habe, habe ich nicht mehr abgenommen, weil ich meistens dann einfach viel, viel mehr essen habe müssen. Und ich glaube, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, was da immer mein Denkfehler war und was ich damals auch so gemacht habe, ist, ich habe einfach sehr, sehr wenig gegessen beim Training. Der Klassiker, man fährt 5-6 Stunden Radl, isst in der Früh, hat unterwegs nur das Nötigste mit, vielleicht 1-2 Riegel, weil da hat sich noch das Denken gegeben, Essen ist ein Zeichen von Schwäche und wenn du richtig fit bist und wenn der Stoffwechsel gut ist, dann brauchst du nichts essen bei 6 Stunden. Aber danach halt natürlich am Mörderhunger und am Abend Heißhunger und du isst dann wahrscheinlich unterm Strich einfach vor allem zur falschen Uhrzeit viel zu viel, weil du unterm Training zu wenig versorgt hast. Was kommt außer, man erholt sich schlecht, hat am nächsten Tag schwere Beine und das Körpergewicht geht eigentlich fast ein bisschen nach oben, obwohl man wahnsinnig viel trainiert.
Ja, die Kombination aus beiden wäre es nicht. Das viele Training, die vielen Reize und die gute Versorgung, dann schaut sich ja am meisten da außer. Weil weniger trainieren kann schon sein, dass man besser, oder das ist ein individuelles Beispiel, ja, aber dass man ein bisschen abnehmen kann. Nur
also der Heißhunger ist halt weggefallen am Abend, ne, weil natürlich das Defizit nur minimal war.
Genau, weil es einfach zu wenig versorgt ist dann, ja. Und aber du hast ja da weniger Trainingsreize. Das heißt, das viele Training ist nicht der Fehler gewesen, sondern wie du richtig sagst, die viel zu wenig Verpflegung. Also die Mengen, die du essen musst pro Tag, die ist bei viel Trainieren ja Wahnsinn. Ja. Und jetzt ist ja gerade vor kurzem, vor ein paar Tagen, die V2-Max-Zahl von Christian Blumenfeld rauskommen mit den über 100 Milliliter pro Kilo pro Minute V2-Max. Die Zahl ist ja letztes Jahr schon mal rumgegeistert durch seinen Trainer. Und wenn der trainiert seit 10 Jahren, glaube ich, 40 Stunden die Woche oder mehr. Und wenn er frei hat, dann trainiert er 50 Stunden. Und was der für einen Kalorienumsatz hat, also der isst ja pro Tag, ich weiß jetzt nicht genau, aber der muss 7.000 bis 10.000 Kalorien pro Tag essen, ja, und damit er das leisten kann. Und sonst, wenn der mit 3.000, 4.000 Kalorien ankommt, dann ist der, dann fährt der nicht diese Umfänge und hat sicher nicht diese Leistungsfähigkeit, die er hat.
Und er isst sicher sehr viel während dem Training und nicht nur vorher und dann am Abend.
Ja, absolut.
Wie bei so einem klassischen Halbpension. Ja, Halbpension, ja. Frühstücken, alles was geht, Abendessen, alles was geht, ist nicht der richtige Weg.
Ja, das ist richtig, ja. Also gerade bei Trainingslagern, das herrschmunzeln, weil ja immer wieder Videos kriegt danach, wie das Ladeverhalten am Buffet dann ist. Also das muss in der Regel nicht so arg sein, wenn man sich unter Tag halt richtig gut verpflegt und halt auch hoch verpflegt. Aber gut, wenn man aus dem Trainingslager mit vielleicht dann ein Kilo mehr heimkommt, ist jetzt auch nicht das Schlimmste, gerade im Langstreckenbereich. Und im normalen Alltag geht es dann eh schnell wieder weg dann.
Ja, wenn's dann mit einer lässigen Trainingsgruppe ist und es macht einfach Spaß und man isst gemeinsam, ist ja das ganz was anderes. Aber so die Grundidee ist schon faszinierend, dass man sagt, man trainiert so viel und nimmt dann eigentlich zu, weil man halt nicht zur idealen Zeit sich verpflegt, nämlich ideal wäre bei der Trainingseinheit. Und es hat auch der Flo erzählt, er ist heute leider nicht da, aber er hat gesagt, wie er fürs Transcontinental trainiert hat letztes Jahr, dass er da auch so gut abgenommen hat, ohne dass er weniger gegessen hat. Also er hat quasi Körpergewicht abgebaut, weil er während dem Training sich so gut verpflegt hat, nämlich nach deinen Vorgaben. Und er hat gesagt, am Abend hat er dann gar nicht viel mehr essen müssen als normalerweise oder als ohne dem großen Training, weil er halt auch kaum Defizit gehabt hat von der Einheit.
Also es ist auch so, wenn man absteigt vom Radl und man hat einen richtigen Heißhunger und man kann alles essen, dann ist ziemlich sicher, dass man zu wenig verpflegt hat am Radl dann, ja.
Und irgendwie finde ich das einen schönen Abschluss, oder? Jetzt haben wir irgendwie so Ernährung beim Rennen, beim Training und Zusammenhang mit Körpergewicht und so weiter, sind wir zum Schluss wieder zusammengekommen irgendwie.
Ja, plus es ist schon echt spät.
Ja. Ich sage danke, dass du dir die Zeit genommen hast. wir werden, also wir beide werden uns sowieso sicher wieder hören. Wir werden uns mit dem Flo auch wieder hören, aber ihr alle da draußen werdet auch vom Max wieder mal was hören, hoffe ich zumindest. Und der Flo und ich mögen uns auch in der nächsten Woche wieder. Und ja, danke Max, und ich hoffe, du hast für die nächsten Wochen keine zu großen Schweinereien für mich dir überlegt, weil nicht, dass ich mich jetzt an 6 Tage trainingsfrei gewöhnt habe, aber ich muss sagen, es war schon auch einmal angenehm, so einmal im Jahr 6 Wochen trainingsfrei ist gut. Ja.
Irgendwann muss man wieder zum Schöpfen anfangen, weißt du?
Ja, richtig.
Werbung. Wenn du deine Recovery durch guten Schlaf verbessern möchtest, nutze unseren Code SITZFLEISCH10 auf www.blackroll.com und check dir dein Recovery Pillow.
Nicht vergessen, blackroll.com und den Code SITZFLEISCH10 für 10% Rabatt auf alle nicht reduzierten Artikel im Shop in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich.
Werbung Ende.